ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der JustizreporterInnen. Mein Name ist Elena Radatz. Mit mir im Studio ist heute mein Kollege Philipp Rayon. Hi Philipp.
Hallo Elena.
Wie viel Erfahrung habt ihr denn im Umgang mit künstlicher Intelligenz? Habt ihr denn schon zum Beispiel mit ChatGPT eine E-Mail schreiben lassen oder eure Fotos damit aufgehübscht? Also ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, ich bin da total rückständig. Ich habe noch nichts davon verwendet. Wie ist es bei dir, Philipp?
Ja, doch schon ein bisschen mittlerweile. Also ChatGPT nutze ich schon immer mal wieder, um so einen ersten Eindruck für ein Thema zu bekommen, zum Beispiel. Oder wenn ich privat irgendwie schnell was mir raussuchen möchte, zum Beispiel Attraktionen in einer Stadt, wo ich zum ersten Mal bin, dann frage ich mal schnell ChatGPT. Und auch Bilder habe ich schon versucht, mit KI nachzubearbeiten. Oh. Und muss sagen, hatte ich überhaupt keinen Erfolg mit. Es funktionierte wirklich gar nicht. Also da habe ich den Dreh noch nicht so ganz raus.
Solange hinterher kein Tier aus dir wurde, ist ja alles gut.
Ja, wenn es nur das gewesen, nein.
Naja, also die Welt der künstlichen Intelligenz, die dreht sich ja tatsächlich immer schneller. Das betrifft jetzt nicht nur jeden Einzelnen von uns, sondern auch die Ermittlungsbehörden. Es ist ja längst Realität, dass auch Straftaten mit Hilfe von KI begangen werden. Sei es jetzt mittels KI-generierter Videos oder gefälschter Webseiten, um an Daten zu gelangen. Die Möglichkeiten, die sind da vielfältig. Mhm. Aber, muss man sagen, zum Glück sind die Ermittlungsbehörden da ja auch nicht von gestern. Die arbeiten nämlich mit Hochdruck dran, da quasi den Kriminellen auf den Fersen zu bleiben. Auch in den Landeskriminalämtern kommen schon neue KI-Modelle zum Einsatz und einige davon erleichtern jetzt schon erheblich die Ermittlungsarbeit.
Genau, wir haben uns mal von zwei Landeskriminalämtern von LKAs Beispiele erklären lassen, haben uns mit denen unterhalten. Da, wo künstliche Intelligenz in deren Ermittlungsarbeit heute schon zum Einsatz kommt oder womöglich gerade entwickelt wird. Und das war sehr interessant, würde ich sagen.
Aber wir wollen uns natürlich auch anschauen, welche Risiken es aus rechtlicher Sicht denn beim Einsatz von KI gibt. Darüber sprechen wir später auch noch mit Professor Ralf Poscher. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg.
Ja, ein Gebiet, bei dem künstliche Intelligenz wirklich schon seit einigen Jahren erfolgreich in der Ermittlungsarbeit hilft, das ist das Erkennen von gefälschten Papieren. Elena, du hast da gesprochen mit Rolf Fauser vom LKA Baden-Württemberg. Er selbst ist erster Kriminalhauptkommissar und Fachgruppenleiter in der Abteilung für Dokumentenuntersuchung. Was hat er dir denn gesagt?
Ja, Herr Fauser, der hat mir nämlich erklärt, dass man 2020 tatsächlich schon angefangen hat, die KI einzusetzen bzw. zu trainieren. Und mittlerweile arbeitet man am LKA Baden-Württemberg auch schon voll damit. Und mit dieser KI können die Ermittler alle möglichen Urkunden auf ihre Echtheit hin überprüfen. Seien es jetzt klassische Reisepässe, aber auch Geburts- und Heiratsurkunden. Diese künstliche Intelligenz, die kann dann aufgrund der Masse an Daten, die sie dann einmal gesammelt hat, sofort erkennen, ob zum Beispiel ein Reisepass, egal ob der jetzt aus dem Irak oder Italien ist, wirklich mit dem Stempel versehen ist, den die dortige Behörde eingesetzt hat. Und das immens schnell, wie Rolf Fauser meint.
Ich bekomme heute 300.000 Stempel durchsucht nach den richtigen Stempel von der Behörde in weniger wie einer halben Sekunde. Ich kann das Menschen möglich gar nicht machen. Sie haben gar nicht die Zeit dazu.
Aber was man natürlich immer benötigt, um die KI besser zu machen, sind natürlich Daten, Daten, Daten. Aber er hat mir auch erklärt, der Herr Fauser, dass diese KI nicht nur mit den vorhandenen Daten lernt, sie kann die nämlich auch selbst zusammentragen.
Und jetzt gibt es Algorithmen, neuere, die können diese Daten mit weniger anlernen, indem die Daten skaliert werden. Also das ist so ein richtiges Highlight. Wir haben so einen Algorithmus gefunden, dass uns die KI sofort das entsprechende Vergleichsmaterial vorlegt.
Zuvor konnte Rolf Fauser mit seinem Team nämlich nur sagen, dass sie dann vom Material her das Dokument schon mal gesehen haben. Aber ob jetzt ein Stempel tatsächlich echt ist oder nicht, das konnte man ohne KI quasi überhaupt nicht feststellen. Und die KI, die kann nicht nur herausfinden, welcher Stempel von der Behörde zu der Zeit dann zum Einsatz kam, sondern auch, das finde ich ziemlich abgefahren, welchen Drucker die Behörde benutzt hat. Also okay. Schon aufgrund solcher, das ist ja für Menschenaugen kaum auffällig, diese Einzelheiten. Möglichkeiten kann die KI relativ sichere und eindeutige Ergebnisse liefern. Das ist natürlich eine extreme Arbeitserleichterung fürs LKA.
Ich kriege es um Eltern noch nicht mal hin, einen neuen Drucker anzuwählen, wenn ich im Büro was ausdrucken will,
geschweige denn
einen zu erkennen. Wenn wir da von Daten reden, dann meint das die Daten, nicht die persönlichen Daten, die wir sonst häufig irgendwie thematisieren, wenn es um Facebook oder so geht, sondern es meint eben die Urkundenbeispiele, also Reisepässe aus Italien, du hast es gesagt, oder einen deutschen oder vielleicht ein Land, was man noch viel seltener hat, ein kleines Land. Und das ist dann in der Datenbank und kann dann abgeglichen werden. Ne? Das klingt ja schon nach einer Erfolgsgeschichte im Bereich Dokumentenuntersuchung. Nutzt das LKA Baden-Württemberg das auch schon wirklich?
Ja, Herr Fauser meinte, dass man diese KI nicht nur in Baden-Württemberg nutzt, sondern auch beim hessischen LKA und beim LKA Nordrhein-Westfalen.
Okay.
Aber es besteht wohl auch Interesse in anderen EU- und auch Nicht-EU-Ländern. Und tatsächlich hat die Bundespolizei wohl auch schon Interesse angemeldet. Am LKA in Baden-Württemberg arbeitet man aber tatsächlich schon voll mit der KI und hat auch schon Ermittlungserfolge damit erzielt.
Wir haben hier in Baden-Württemberg gerade 250 Fälschungsserien detektiert. Und das weiß sonst keiner. In ganz Deutschland kann diese Frage, in ganz Europa kann diese Frage wirklich so beantworten, weil sie das gar nicht bemerken und nicht gar nicht ständig drauf schauen können, sondern sie müssen ihre Fälle vom Tisch bekommen.
Also du siehst, Herr Fauser ist immens stolz auf diese KI und aus Sicht von Herrn Fauser, der ist ja Fachgruppenleiter von diesen Dokumentenuntersuchungen, ist das schlicht gar nicht mehr wegzudenken aus der Ermittlungsarbeit, die KI.
Ja, ist wirklich spannend. Ich habe das mehrfach gehört oder auch gelesen, dass die Behörden da eng zusammenarbeiten, das auch austauschen, also gerade die Landeskriminalämter untereinander. Und das berichtest du jetzt von deinem Gespräch mit Herrn Fauser ebenfalls. Was mich aber nochmal interessieren würde, zurück zu den Daten, wie sieht es denn da mit dem Datenschutz aus? Also es geht da ja zwar nicht so direkt um persönliche Daten, aber wenn eine KI dann eine Vorlage, einen Ausweis, ein Dokument scannt und erfasst, dann stehen da ja doch auch irgendwie Daten drauf, die vielleicht gesammelt, verwertet und ja dann langfristig gespeichert werden.
Ja, da hast du recht. Es geht natürlich auch um die Anonymisierung der Daten, auch in dieser Dokumentenuntersuchungsfachgruppe. Und das LKA, das hat mir der Herr Fauser erzählt, die setzen da auch schon KI ein, um die Daten zu anonymisieren. Und sobald du die natürlich anonymisiert hast, bist du erstmal aus dem Datenschutzproblem raus. Aber diese kriminaltechnische Sammlung von Daten, die möchte das LKA ja tatsächlich länger behalten, um natürlich die KI weiter trainieren zu können und damit du natürlich auch in 20 Jahren noch eine Passfälschung anhand bestimmter Kriterien erkennen kannst. Diese Falldaten, also die reinen Falldaten, dürfen in Baden-Württemberg üblicherweise 3 Jahre gespeichert werden, hat mir Herr Fauser erklärt. Aber was kommt dann? Datenschutz ist Ländersache, heißt jedes Bundesland kann da andere Vorgaben machen. Genauso ist es mit dem Polizeigesetz und es gibt wohl noch keine Rechtsgrundlage für kriminaltechnische Sammlungen im Polizeigesetz. Und Ziel ist es, da das baden-württembergische Polizeigesetz zu ändern, meinte Herr Fauser.
Das braucht also, sagt er, eine andere Rechtsgrundlage für das Datensammeln in Baden-Württemberg. Ich finde das insofern spannend. Ich bin für unsere Recherche ja nach Düsseldorf zum Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen gefahren, habe mich dort unterhalten können mit dem Leiter der Abteilung für Software- und KI-Entwicklung, mit Robert K. Und ich habe mit ihm auch über diese rechtlichen Voraussetzungen gesprochen. Er ist zwar kein Jurist, aber dadurch, dass er seit Jahren KI-Software mitentwickelt und da in dieser Abteilung ist, hat er einen ganz guten Überblick. Und er hat mir zum Thema rechtliche Hürden das gesagt.
Für uns erstmal entscheidende rechtliche Würdigung ist die hinsichtlich des Datenschutzes, dass wir uns einfach entscheiden, dass wir überhaupt auf diese Daten, die wir auswerten wollen, legal zugreifen können. Das zweite Thema ist natürlich der AI Act der EU, die den Einsatz von KI innerhalb der Polizei sehr, sehr stark reglementiert.
Also bei ihm hatte ich nicht so sehr den Eindruck, dass die nordrhein-westfälischen Gesetze, das nordrhein-westfälische Polizeigesetz dann noch nicht ausreichend hergibt von seinem Gefühl her. Das war eher der AI Act, der ja vergangenes Jahr beschlossen worden ist auf europäischer Ebene. Und er sagte, es ist einfach ein sehr hoher bürokratischer Aufwand, den die Behörde immer tätigen muss, um dann so eine neue Datensammlung zu tätigen. Sie müssen das konzeptionell erarbeiten, sie müssen das begründen. Also nichts, was man mal eben so macht. Da sagt er aber schon auch, dass das Ganze sinnvoll sei. Also es gibt da hohe Hürden, aber ihm war, hatte ich zumindest das Gefühl, schon auch bewusst, was mit solchen Daten passieren kann und warum es da diese hohen Hürden gibt.
Das hatte ich auch das Gefühl bei Herrn Fauser, dass man sich da sehr wohl bewusst ist und sich auch regelmäßig mit dem Landesdatenschutzbeauftragten abspricht. Aber wie ist das jetzt in NRW? Wie setzt das LKA in NRW denn bislang künstliche Intelligenz ein?
Ja, auf mehrere Art und Weisen. Ganz praktisch einfach für solche Tätigkeiten, die die Arbeit erleichtern, Spracherkennungstools zum Beispiel. Aber es gibt auch andere konkrete Fälle, die dann wirklich was mit der Ermittlungsarbeit zu tun haben. Und ein Beispiel dreht sich um sogenannte Cold Cases, also Mordfälle, wo es eine Leiche vielleicht gibt oder eine verschwundene Person, die aber nie so richtig aufgeklärt wurden, wo die Akten vielleicht seit 20, 30, 40 Jahren in irgendwelchen Schränken schlummern. Die sind mittlerweile wohl größtenteils oder sogar fast alle digitalisiert worden in Nordrhein-Westfalen und können dann abgeglichen werden von der KI. Und da macht die KI dann quasi das, was sonst auch ein Polizeibeamter machen würde, aber viel, viel effektiver, viel effizienter, hat mir Herr K. gesagt. Der Unterschied ist einfach, was die Fülle an Daten, also an alten Akten angeht, die die KI vergleichen kann.
Wenn Sie jetzt überlegen, Sie haben ein oder zwei Akten gelesen aus einem Datenbestand, aber von vielen hundert, dann ist es so, dass Ihnen nur unmittelbar die Akten zugänglich sind, die Sie vor sich haben. Und die KI ist quasi in der Lage, auf alles zeitgleich zugreifen und dann Dinge daraus zu ziehen, die der Person sonst einfach nicht zugänglich gewesen wären.
Also die KI checkt quasi mehr als der normale Polizeibeamte und das, obwohl die ja auch hochgeschult sind, aber es geht einfach um hunderte Seiten teilweise in solchen Akten. Diese KI-Tools, diese Softwares, die die Polizei in Nordrhein-Westfalen da teilweise einsetzt, sind eben nicht nur alle in NRW entwickelt worden, sondern teilweise von anderen Behörden in Deutschland oder auch von privaten Unternehmen, die dann quasi teilweise eingekauft werden oder als Open-Source-Software, also frei zugängliche Software von dem LKA für die eigenen Bedürfnisse umgeschrieben werden. Ein anderes Beispiel, was er noch genannt hat, da geht es um TKÜ, also die Telekommunikationsüberwachung, die Überwachung von Menschen, wenn ein Richter diese angeordnet hat. Da gibt es ja rechtlich hohe Herausforderungen und Anforderungen dran. Da finde ich auch ganz spannend, dass man selbst bei der TKÜ KI schon einsetzen kann.
Und was macht da die KI genau?
Ja, also es ist nicht so, dass die KI die Überwachung vornimmt, aber die KI unterstützt die Beamten dabei. Und zwar, wenn du dir vorstellst, es wird jemand im Wohnzimmer abgehört oder in seinem Auto am Handy und ein Polizeibeamter hört das, dann läuft im Hintergrund quasi eine Software mit und die kann einiges der aufgenommenen Informationen schnell umwandeln und aufbereiten. Herr K. hat mir das so erklärt.
Und wir sind einfach darauf angewiesen, eben an die relevanten Stellen zu kommen dieser Konversation, seien sie schriftlich oder auch sprachlich. Bei gesprochener Sprache ist erstmal die erste Challenge, das Ganze in eine Form zu bringen, die auswertbar ist. Dann muss erstmalig in eine Sprache übersetzt werden, die ich verstehe. Und zum Zweiten ist das Ganze dann idealerweise auch schriftlich fixiert, sodass ich dann zum Beispiel im Nachhinein Dinge suchen kann und nicht das Ganze nochmal anhöre.
Also quasi ein automatisches Audio-Mining mit direkter Übersetzung aus einer Fremdsprache ins Deutsche, damit die Polizeibeamten, die dann hinterher die Sachen sich genauer angucken oder parallel genauer angucken, dann in dieser Texterfassung, in dieser Textversion schneller arbeiten können. Es geht dabei aber, wie gesagt, nicht darum, dass die KI selbst die Überwachung überwacht. Mhm. Also das ist schon noch ein Polizeibeamter und der trifft am Ende auch immer die Entscheidungen.
Habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass diese beiden Tools tatsächlich schon voll in der Anwendung sind oder werden die gerade noch getestet und wie testet das LKA in NRW das?
Also das sind laufende Prozesse, die werden verbessert, die sind aber teilweise auf jeden Fall schon in der Anwendung, so wie auch einige andere KI-Tools definitiv in Nordrhein-Westfalen, ja.
Wie testet das LKA dann solche KI-Tools?
Also ungetestet geht da nichts in die Praxis, sagt Robert K. Und die werden dann mit einem Testverfahren, was das LKA jeweils neu entwickelt für jedes einzelne Tool, einmal oder nicht nur einmal, sondern mehrfach geprüft. Er sagte, das sei auch wirklich ganz, ganz wichtig.
Ungetestet geht bei uns kein Tool raus. Das heißt, wir können immer sehr, sehr genau sagen, wie gut das Tool ist und wie groß auch einfach am Ende noch die Sorgfaltspflicht des einsetzenden Kollegen ist.
Und dafür stellen sie extra Testdatensätze zusammen. Ein Beispiel dreht sich zum Beispiel um Kinderpornografie. Mhm. Wenn bei einer Durchsuchung ein Smartphone mitgenommen wird, wo womöglich Bilder drauf sind, die kinderpornografische Abbildungen enthalten, dann kann eine KI das durchscannen und die Dateien nach der Wahrscheinlichkeit ordnen, ob da jetzt kinderpornografisches Material drauf ist oder nicht. Und um das Ganze zu testen vorher, haben sie dann einen eigenen Datensatz entwickelt, wo sie wissen, okay, zum Beispiel, wir haben jetzt hier 100 Dateien und davon sind 20 Dateien, die kinderpornografische Sequenzen zeigen und 80 sind aber unproblematisch. Und dann schicken sie diesen Datensatz, diesen Testdatensatz von 100 Dateien durch die KI. Natürlich geht das mit viel, viel mehr Dateien, jetzt nicht nur mit Hunderten, und wissen dann hinterher, okay, sie haben ja eine Abweichung von so und so viel Prozent. Die KI hat also von den 20 betroffenen Bildern auch wirklich 20 entdeckt. Dann wäre es quasi ein hundertprozentiger Erfolg und das machen sie häufiger, dann ist die KI bereit für den Einsatz. Wenn aber da nur 10 der 20 Dateien gefunden wurden oder 50 statt nur 20, dann bessern sie da nochmal ordentlich nach. Sie sagen, dass sie bei ihren Tools in der Regel eine Abweichung von deutlich, deutlich weniger als 1% der Fälle haben. Das ist also anscheinend so der Maßstab, den sie ansetzen, damit eine KI KI dann in die freie Wildbahn entlassen wird. Wobei freie Wildbahn ist sehr relativ. Er sagt ganz klar, die KI-Software, die die Polizei oder das LKA in Nordrhein-Westfalen nutzt, wird wirklich nur zur Unterstützung angewandt, um auch immer weniger Personal in Zeiten von Fachkräftemangel aufzufangen, damit die Beamten, die da sind, effizienter arbeiten können. Die finalen Entscheidungen am Ende, ob jetzt eine Datei wirklich betroffen ist oder nicht, oder ob ein Smartphone, was bei einer Durchsuchung beschlagnahmt wurde, ob das dann wirklich betroffen ist oder zurückgehen kann an den Beschuldigten, das entscheidet am Ende immer ein Mensch, ein Beamter und eben nicht die KI, die unterstützt nur bei der Aufbereitung.
Was ist denn dein Eindruck, wie KI eingesetzt wird?
Ja, also meine Fehlvorstellung war vielleicht vor der Recherche, dass KI am Ende wirklich die Polizistinnen und Polizisten ein Stück weit ersetzt. Und das ist, glaube ich, nicht der Fall das ist bislang meinem Eindruck nach nicht der Fall. Und ich glaube, das wird es auch in Zukunft nicht geben. Also die Ermittlung vor Ort, das wird der Beamte, die Beamtin machen, auch die Unfallaufnahme oder zum Beispiel irgendwie die Verbrecherjagd. Aber wo die KI schon eingesetzt wird, und da scheint sie mir auch einen echten Mehrwert erstmal zu haben, wenn man sich die Polizeiarbeit anschaut, das ist diese Effizienz der Polizeiarbeit. Also Sachen schnell zusammenfassen, Rückschlüsse ziehen oder auch Sachen zusammen A und B verbinden. Und das sind dann eben Dinge, die dann in der weiteren Ermittlungsarbeit wirklich sehr helfen können, ist mein Eindruck nach unserer Recherche. Und da ist bestimmt auch noch weiteres Potenzial. Aber meinem Gefühl nach brauchen wir nicht die Sorge haben, dass am Ende die Polizei durch KI abgelöst wird. Davon sind wir sehr, sehr weit entfernt, wenn es das überhaupt gibt.
Das denke ich auch. Es ist einfach auch eine wahnsinnige Arbeitserleichterung. Es geht ja hier um Daten, die in die Millionen gehen wahrscheinlich.
Genau.
Und da kann die KI natürlich unterstützend auf jeden Fall tätig sein. Ihr hört die Justizreporterinnen zum Thema KI in der Ermittlungsarbeit. Ihr könnt uns übrigens auch in der ARD Audiothek hören und natürlich überall, wo es sonst Podcasts gibt. Wir erscheinen in der Regel donnerstags oder freitags. Über die rechtlichen Aspekte haben wir auch noch mit Professor Ralf Poscher gesprochen. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut in Freiburg und beschäftigt sich da viel mit künstlicher Intelligenz und den rechtlichen Rahmenbedingungen.
Die Polizei nutzt aber ja künstliche Intelligenz durchaus schon in ihren Ermittlungsarbeiten, also zum Beispiel bei der Überwachung von Plätzen. Wir haben vorhin im Podcast schon gehört, dass es eine Software zum Beispiel in Baden-Württemberg gibt, die Dokumente auf ihre Stempel überprüft und kontrolliert. Können Sie sagen, wie die künstliche Intelligenz den Ermittlungsbehörden heute schon bei der Arbeit hilft und welche Werkzeuge Polizeien vielleicht auch zur Verfügung haben?
Ja, welche Werkzeuge sie im Einzelnen zur Verfügung haben, darüber ist nicht alles bekannt. Man weiß eben die Dinge, die entweder in der Presse berichtet wurden oder die man aus Forschungsprojekten kennt oder die eben auch schon forensisch, also vor Gericht relevant geworden sind.
Was ist das zum Beispiel?
Und es gab so eine Zeit, also bekannt, und wir selber hatten auch mal Forschungsprojekte dazu, waren so Versuche des Predictive Policing, wo man überlegt hat, dass man bei der Polizei vorhandene Daten nutzt, um Kriminalitätsschwerpunkte und auch Einsatzplanungen besser vornehmen zu können. Das war mal eine ganze Zeit lang sehr en vogue. Und soweit ich weiß, hat da aber auch ein wenig die Ernüchterung eingesetzt, weil anders als etwa in New York, das war ein System, was wir hier mal von IBM aufgestellt bekommen hatten, wir schlicht zu wenig Kriminalität haben, damit es sich lohnt. Und das heißt nicht, dass mit solchen Systemen nicht noch vielleicht operiert wird, aber da ist mein Eindruck, dass die große Euphorie da schon ein bisschen nachgelassen hat.
Jetzt ein Einsatzgebiet von künstlicher Intelligenz ist ja auch eine Gesichtserkennung, also so ein Abgleich von Fotos von Tatverdächtigen mit eben Profilen in Social Media. Und aus Sicht der Polizeibehörden ist das natürlich eine erhebliche Unterstützung. Aber, das habe ich zumindest bei meiner Recherche festgestellt, eine Rechtsgrundlage für so einen Abgleich, die steht noch nicht zur Verfügung. Warum ist das denn so? Hinkt der Gesetzgeber da der aktuellen Entwicklung ein wenig hinterher?
Ja, das ist jetzt sozusagen eine neuere Entwicklung auf der Seite der Polizei. Also anders als jetzt bei den Verbrechen, aber auf der Seite der Polizei versucht wird, solche Dinge auch ermittlungstaktisch einzusetzen. Und da kann man sich natürlich alle möglichen Szenarien vorstellen, in denen jetzt die Massenauswertung dann auch noch KI-gestützt von vorhandenen Daten Erkenntnisse erbringen kann, die man als einzelner Beamter oder auch mit einer Gruppe von Beamten aus den Daten nicht so schnell wird herauslesen können. können. Und dazu gab es auch schon erste gesetzliche Vorstöße. Sie sagten ja, für die intelligente Gesichtserkennung gibt es noch keine gesetzliche Grundlage. Das ist meines Wissens auch richtig. Aber es gab Versuche in Hamburg und im Saarland etwa, Bestimmungen in die Polizeigesetze einzuführen, die so etwas oder Ähnliches dann der Polizei erlaubt hätten. Eben eine verbreiterte, automatisierte Datenauswertung. Die Vorschriften waren, und so hatte das Bundesverfassungsgericht sie auch verstanden, durchaus auch darauf angelegt, indeterministische Systeme, also KI mit anderen Worten, die dann eben selbst ihre Algorithmen anhand des Materials, mit dem sie trainiert wird und mit dem sie dann arbeitet, noch weiter optimiert. Und da hat es erste Regelungsvorstöße gegeben, die aber so breit angelegt waren, dass das Bundesverfassungsgericht sie in dieser Entscheidung, ich glaube Anfang 23, verworfen hat.
Es bräuchte also eigentlich rechtliche Rahmenbedingungen in jedem Bundesland, weil Polizeiarbeit Ländersache ist. Und da müssten zumindest die Bundesländer, die erste Schritte auch in der praktischen Anwendung, die müssten da eigentlich vorangehen? Oder bei wem sehen Sie da die politische Verantwortung?
Das ist das Schöne am Föderalismus, dass wir halt ganz viele Polizeigesetzgeber haben, 16 an der Zahl, plus den Bund, der über mehrere Polizeien gleich verfügt, die Bundespolizei, das BKA, den Zoll. Also da gibt es genug Gesetzgeber, die da aktiv werden können. Und jetzt haben mal zwei Länder einen Vorstoß gewagt. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt auch nicht gesagt, dass so etwas grundsätzlich ausgeschlossen ist, aber hat halt wie häufig in der Sicherheitsgesetzgebung versucht, dem Gesetzgeber so einige Maßgaben mit auf den Weg zu geben.
Können Sie uns dann nochmal sagen, was das Bundesverfassungsgericht da dem Gesetzgeber letztlich mit auf den Weg gegeben hat?
Der Gesetzgeber hatte gedacht, naja, was ist eigentlich so schlimm daran? Wir machen das ja nur mit Daten, die bereits erhoben worden sind und für die bereits gesetzliche Grundlagen vorlagen, die die Erhebung eben auch gesteuert haben. Das heißt, wir haben die Daten sozusagen gesetzlich erhoben und da gab es auch schon gesetzliche Anforderungen. Was soll also so schlimm daran sein, wenn wir diese Daten nehmen, die wir ohnehin schon rechtmäßig erlangt haben und die uns dann nochmal ansehen? Was das Bundesverfassungsgericht aber richtig gesehen hat, ist, dass die maschinelle Auswertung von Massendaten noch einmal Erkenntnisse produzieren kann, die weit über das hinausgehen, was mit der ursprünglichen Erhebung und mit rein menschlichen Kräften überhaupt möglich wäre. Und dass dadurch in der maschinellen, automatisierten Verarbeitung von Massendaten nochmal ein eigenständiger Eingriff liegt, obwohl all diese Daten bereits aufgrund von vorhandenen Ermächtigungsgrundlagen erhoben worden sind. Es hat verlangt, dass es dafür differenzierte gesetzliche Grundlagen gibt, die danach unterscheiden, welche Arten von Daten verwandt werden, und hat dann eben auch klargemacht, es gibt manche Einsatzszenarien. Ich glaube, Sie hatten das ja gerade schon erwähnt, dass bei Urkunden geschaut wird, ob Stempel echt sind. Da werden unter Umständen gar keine personenbezogenen Daten verarbeitet. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass in solchen Anwendungsszenarien dann die Anforderungen des Gesetzes auch relativ niedrig sein können. Das ist aber ganz anders, wenn Daten etwa aus Online-Durchsuchungen oder Wohnungsüberwachungen mit anderen Daten kombiniert werden und sich dann auf einmal intimste Zusammenhänge, Lebenszusammenhänge eines Betroffenen dadurch rekonstruieren lassen und das dann zu einem sehr intensiven Eingriff in seine Privatsphäre führen kann. Und dafür sind dann wiederum erhöhte Anforderungen gestellt worden durch das Gericht, die sich insbesondere auf die Delikte oder die Anlässe beziehen, denen solche Verfahren dann dienen dürfen. Das darf dann nicht zur Bekämpfung von Kleinstkriminalität eingesetzt werden. Und auch, welche tatsächlichen Voraussetzungen vorliegen müssen, damit man das überhaupt gegen einen Betroffenen anwenden kann.
Es ist ja auch vorstellbar, dass eine KI nicht nur auf Daten zugreift, die die Ermittlungsbehörden sich selbst zusammengesucht haben, sondern auch die, die öffentlich zugänglich sind. Sagen wir mal zum Beispiel mein Profilbild bei Facebook. Die KI findet das und verknüpft das dann mit Daten, die die Polizei gerade, ich hoffe nicht in meinem Fall, aber schon dort liegen hat und wo sie Informationen sucht. Wäre das aktuell schon möglich oder braucht es da auch noch erst Rechtsgrundlagen?
Ja, auch für das, was Sie beschreiben, bräuchte es einer besonderen Rechtsgrundlage, weil die ursprüngliche Überlegung des Gesetzgebers in diesen beiden Ländern war wohl, naja, die öffentlichen Daten, die sind ja eh da. Die Daten, die wir erhoben haben, haben wir rechtmäßig erhoben. Also, was ist das Besondere, wenn wir das jetzt kombinieren? Und das hat das das Bundesverfassungsgericht ihnen nicht abgekauft.
Jetzt haben wir ja im Zuge dessen häufig darüber gesprochen, es geht ja klar, die KI muss trainiert werden durch viele Daten. Deswegen geht es auch viel um Datenschutz. Aber welche rechtlichen Rahmenbedingungen braucht es denn, um künstliche Intelligenz eben in Zukunft sicher für die Polizeiarbeit zu machen oder bei der Polizeiarbeit einsetzen zu können?
Das hat das Gericht im Einzelnen nicht so gesagt, sondern es hat die Risiken aufgezeigt und es ein wenig dem Gesetzgeber oder auch den Behörden dann auf untergesetzlicher Ebene aufgegeben, sich da was einfallen zu lassen.
Das Urteil ist ja jetzt schon fast zwei Jahre alt. Also was hat der Gesetzgeber sich denn seitdem einfallen lassen?
Also mir sind keine verabschiedeten Gesetze bekannt. Bei den Entwürfen, die in den Ministerien vielleicht jetzt gerade entwickelt werden, da habe ich keinen Einblick drin. Die werden ja erst öffentlich, wenn sie ins Parlament eingebracht werden. Da ist aber jetzt in gewisser Weise die Kreativität der Politik gefragt, sich da etwas einfallen zu lassen.
Ich habe gehört von einem Beamten im LKA Baden-Württemberg, mit dem wir gesprochen haben, der eben diese Software gemeinsam mit der Hochschule der Medien in Stuttgart quasi entwickelt, um Ausweisdokumente besser erkennen zu können, ob sie Fälschungen unterliegen oder eben nicht. Und er sagte mir, dass das ja so ein wenig ein Flickenteppich sei. Und er meinte, was er dringend benötigen würde, wäre eben, dass man eine Rechtsgrundlage hat für die Speicherung von kriminaltechnischen Sammlungen. Warum gibt es denn so eine Rechtsgrundlage noch nicht? Kann das nicht schneller funktionieren?
Ich glaube, das kann schneller gehen, gerade auch in dem Fall, weil das ist ein Fall, der in dem Urteil auch hervorgehoben wird, dass ausdrücklich gesagt wird, wenn es lediglich darum geht, dass personenbezogene Daten bei der Identifikation von Fälschungen oder Ähnlichem verwandt werden, dann hat das Gericht ausdrücklich gesagt, dass da weitaus geringere Anforderungen dran zu stellen sind als an anderen Zusammenhängen.
Bei dem Thema Daten und Datenspeicherung, worauf dann die Behörden zugreifen können, kommt man zwangsläufig irgendwann auch zum Thema Vorratsdatenspeicherung.
Das ist ja eine ganz kuriose Geschichte eigentlich. Wir hatten ja die Vorratsdatenspeicherung, die wurde bei uns zunächst eingeführt aufgrund einer EU-Richtlinie. Und das Bundesverfassungsgericht hatte den Fall dann vor dem Europäischen Gerichtshof zu prüfen, ob die deutsche Umsetzung verfassungsmäßig ist. Und die hatten natürlich ganz schön Bauchschmerzen, weil in diesem Volkszählungsurteil, das ja praktisch das Datenschutzgrundrecht in Deutschland und, denke ich, auch mit großer Wirkung für Europa entwickelt hat, hieß es eben ausdrücklich, dass, was es auf keinen Fall geben dürfe, wäre eine anlasslose Speicherung von Daten. Und genau das ist die Vorratsdatenspeicherung. Und kurz darauf ging dann die Richtlinie zum Europäischen Gerichtshof und der Europäische Gerichtshof hat dann praktisch das gesagt, was das Bundesverfassungsgericht im Volkszählungsurteil gesagt hat, nämlich, dass das nicht sein kann, dass über jeden EU-Bürger anlasslos Daten gespeichert werden. Und damit hatte sich der Europäische Gerichtshof so ein bisschen als der Datenschutzgerichtshof in Europa etabliert. Und die Mitgliedstaaten haben aber dann nicht nachgelassen und haben immer wieder neue Speicherungsgesetze erlassen, die dann auch immer wieder vor dem Europäischen Gerichtshof gegangen sind. Und der hat dann eine immer weiter differenzierte Rechtsprechung entwickelt und jetzt in einer letzten Entscheidung im Sommer auch es erlaubt hat, dass selbst für niederschwellige Kriminalität jedenfalls das Speichern von IP-Adressen angeordnet werden kann. Und das geht über das hinaus, was zurzeit in Deutschland praktiziert wird.
Würde das dem Einsatz von KI helfen, die Speicherung von IP-Adressen aus Ihrer Sicht?
KI kann mit Daten immer etwas anfangen und natürlich könnte man auch KI darauf anwenden, aber darauf geht, glaube ich, auch der Wunsch der Behörden erst einmal gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass es dann für die Behörden möglich ist, dass sie bestimmte Vorgänge im Internet, bei denen IP-Adressen gespeichert werden, dann bei den Providern abfragen kann, zu wem diese IP-Adresse gehört.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass künstliche Intelligenz eingesetzt wird, um bei Lauschangriffen, also bei der Überwachung der Kommunikation in einem Wohnzimmer zum Beispiel, nicht einen Polizeibeamten da sitzen zu haben, sondern eben eine künstliche Intelligenz, die da zuhört und darauf achtet, was relevant ist. Sind das Sachen, wo es dann für jede einzelne Anwendung eine Spezialnorm, eine Ermächtigungsgrundlage aus Ihrer Sicht bräuchte? Oder könnte man sogar sagen, wir stützen das jetzt auf die polizeiliche Generalklausel und setzen die KI ein?
Die Polizeigesetze haben alle eine Datenerhebungsgeneralklausel. Und mit Sicherheit kann man das nicht auf die stützen, sondern müsste entweder eine allgemeinere KI-spezifische schaffen, die dann nach unterschiedlichen Einsatzszenarien differenziert, worunter dann vielleicht auch unterschiedliche Maßnahmen fallen könnten. Aber dem sozusagen dem Modell des deutschen Polizeirechts ist eigentlich die Art und Weise der Spezialermächtigung sozusagen historisch eigen. Und das hieße dann, so wie wir eben, wir haben eben verschiedene Vorschriften für Videoaufnahmen, für Tonaufnahmen, für Telekommunikationsabhörmaßnahmen, für Observationen und haben jetzt nicht eine Vorschrift, die sagt, erhebliche Dateneingriffe stehen halt unter folgenden Voraussetzungen. Und diesem Modell würde eher entsprechend, dass man für unterschiedliche Einsatzszenarien dann auch unterschiedliche Vorschriften hat, was sehr wahrscheinlich auch sinnvoll ist. Jedenfalls, soweit die Einsatzszenarien dann jeweils mit spezifischen Risiken für die Grundrechtsbetroffenen verbunden sind. Und das ist sicherlich ein anderes Einsatzszenario als die Überprüfung von Urkunden oder Geldscheinen. Ich denke aber, Ihre Frage ging auch noch auf einen anderen Punkt. Kann das nicht sein, dass sozusagen die KI auch eingesetzt werden kann? Und in den Szenarien, wie Sie sie beschrieben haben, kann es ja durchaus auch dem Grundrechtsschutz der Betroffenen dienen. Denn etwa bei der Telekommunikationsüberwachung sind ja Inhalte aus der intimsten Privatsphäre, die sind verfassungsrechtlich von Überwachungsmaßnahmen ausgeschlossen. Das Schwierige ist zu erkennen, wann es sich um solche Inhalte handelt. Und da besteht zurzeit nur die Möglichkeit, dass man entweder Beamte dran setzt oder später eine unabhängige Stelle dran setzt, die dann diese Auswertung vornimmt, aber die intimen Inhalte dann natürlich zur Kenntnis nimmt. Wenn man eine KI so trainieren kann, dass sie dann automatisch, wenn solche Inhalte zum Gesprächsgegenstand werden, die Aufnahmen abschaltet und dann erst wieder anschaltet, wenn das Thema wieder wechselt, dann könnte auch eine KI im Sinne eines Grundrechtsschutzes eingesetzt werden.
Dann hätten wir plötzlich mal einen Fall, wo eine KI dem Grundrecht hilft und nicht nur das Grundrecht belastet. Interessant.
Vielleicht, wenn ich da noch nachlegen darf, so muss es überhaupt sein. Mhm. Wir müssen, wenn wir anfangen, solche Systeme einzusetzen, wir denken, und das ist auch in der politischen Diskussion so, dass häufig dann nur darüber nachgedacht wird, wie diese Instrumente eingesetzt werden kann, um Polizeiarbeit effektiver zu machen, Leute besser überwachen zu können. Ich denke, wir müssen im selben Atemzug, müssen wir auch darüber nachdenken, wie die Systeme zum Grundrechtsschutz eingesetzt werden können. Also, wie kann KI zum Beispiel eingesetzt werden, um die Überwachung durch die Polizei zu überwachen, um Datenschutzbeauftragten der Öffentlichkeit ein besseres Bild davon zu geben? All das ist zurzeit, wir haben da gerade ein Forschungsprojekt, wo wir das leidvoll feststellen müssen, ist zurzeit fast gar nicht möglich, weil selbst wenn die Behörden wollten, gar nicht in der Lage sind, entsprechende Daten zu produzieren. Und das auch einigermaßen unsinnig ist, die Polizei mit solchen Datenzusammenstellungen zu beauftragen. Wenn aber KI-Systeme in der Lage sind, sowas automatisiert zu machen, dann können wir auch eine andere Transparenz bei der Polizei erzeugen. Und was mir wichtig wäre, wenn darüber nachgedacht wird, solche Systeme einzusetzen, dass gleich auch darüber nachgedacht wird, wie diese Instrumente sich für den Grundrechtsschutz dann nutzen lassen und den vielleicht auch auf ein neues Niveau heben können.
Vielen lieben Dank, Herr Professor Poscher.
Dankeschön.
Herzliche Grüße nach Freiburg aus Karlsruhe hier ins Studio.
Danke.
Und schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns.
Ja.
Philipp, du hast auch noch mit der NGO Algorithm Watch gesprochen. Wie die auf die KI in der Polizeiarbeit schauen, hören wir mal rein.
Wir sprechen in dieser Podcast-Folge über KI in der Ermittlungsarbeit der Polizei. Was ist Ihr Eindruck? Wie wird KI da bislang eingesetzt und welche Entwicklungsfelder gibt es da vielleicht noch aus Ihrer Sicht?
KI kommt in der Polizeiarbeit oder auch in der Strafverfolgung in ganz vielen Bereichen mittlerweile zum Einsatz. Es ist keine Binsenweisheit, dass das mittlerweile alle Lebensbereiche durchzieht, also auch diesen. Und ja, wird sowohl in der Videoüberwachung zum Beispiel verstärkt eingesetzt, aber auch etwa im Bereich des Predictive Policings. Das ist eben auch was man mittlerweile eigentlich als KI gestützt betrachten kann.
Gerade das Predictive Policing finde ich ganz interessant, weil da heißt es ja eigentlich, dass das in der EU nicht zulässig ist.
Das sogenannte Predictive Policing ist ein gutes Beispiel. Es gibt jetzt mit der KI-Verordnung einen europäischen Rechtsrahmen, der einen Teil davon verbietet. Er beschränkt sich aber auf Profiling-Algorithmen, also auf solche Systeme, die wirklich Profile von Einzelpersonen erstellen. Dafür ist ein Verbot, was auch einige Ausnahmen hat, in dieser Verordnung drin. Es gibt aber andere Formen, wo ganz viel Datenauswertung bei der Polizei zum Beispiel betrieben wird, die weiterhin erlaubt bleibt. Und es gibt auch das sogenannte ortsbezogene Predictive Policing, also wo es nicht um einzelne Profile geht, von Verdächtigen zum Beispiel, sondern wo man sagt, es gibt hier In Deutsch nennt man das kriminalitätsbelastete Orte zum Beispiel. Und die werden irgendwie von dem Algorithmus bestimmt und errechnet. Und dieser ortsbezogene Ansatz hat aber die gleichen Diskriminierungsrisiken wie andere solche vorausschauenden Systeme auch.
Vielleicht können Sie einmal noch mal kurz sagen, was Predictive Policing überhaupt ist.
Predictive Policing ist eigentlich nur ein Sammelbegriff, große Datenverarbeitung bei der Polizei. Also, dass man KI-Systeme und andere Datenverarbeitungssysteme nutzt, auf die Datenbestände der Polizei anwendet und zum Beispiel vorauszusagen, wo Verbrechen entstehen könnten, wo es bestimmte Probleme geben könnte oder welche Einzelpersonen zum Beispiel verdächtig sein könnten.
Sie haben jetzt schon den KI-Act der EU erwähnt. Was würden Sie denn sagen, einmal in Bezug erstmal auf Predictive Policing, vielleicht reichen aus Ihrer Sicht die rechtlichen Vorgaben für den Einsatz von Predictive Policing oder was ist Ihre Haltung da als Algorithm Watch?
Wir haben die Gesetzgebung zur KI-Verordnung über den ganzen Zeitraum begleitet und unsere Forderungen waren weitgehender als das, was jetzt in der Verordnung drinsteht. Also einerseits sowohl ein umfassenderes Verbot von Predictive Policing als auch umfassendere Transparenzanforderungen, wenn dann solche Systeme doch mit konkreter Rechtsgrundlage und so weiter eingesetzt werden. Und der Grund dafür ist ganz einfach, dass wir sagen, kommen ganz viele Diskriminierungsprobleme rein und die werden quasi durch diese Algorithmen festgeschrieben und werden noch viel schwieriger für die einzelnen Betroffenen dagegen vorzugehen.
Können Sie das bitte einmal erklären?
Es sind dann die gleichen Minderheiten oder betroffenen Gruppen, die dadurch stigmatisiert werden können, weil diese Systeme werden auf den bestehenden Daten, die wir haben, trainiert und weiterentwickelt. Und Vorurteile, die da drin stecken, die wandern dann eben auch in das System am Schluss und sind aber noch undurchschaubarer, ja, weil am Schluss steht man dann da und sagt, ja, die Software hat aber ausgespuckt, dass sie verdächtig sind.
Vielleicht losgelöst vom Predictive Policing, da haben Sie ja schon gesagt, Sie hatten eigentlich noch weitergehende Vorstellungen und Forderungen zum KI-Act, am AI-Act der EU. Wie beziehen Sie es denn auf andere rechtliche Vorgaben oder wie blicken Sie auf die, was KI-Einsatz bei der Polizei angeht, gerade was vielleicht auch datenschutzrechtliche Aspekte angeht?
Ja, ein großes Thema ist die biometrische Massenüberwachung, also die KI-gestützte Auswertung zum Beispiel von Videoaufnahmen, wo automatisiert Gesichter von Menschen erkannt werden und abgeglichen werden. Das war ein großes Streitthema in der KI-Verordnung. Und es gibt ein grundlegendes Verbot in der Verordnung für den Bereich Strafverfolgung und Polizei, hat aber gewisse Ausnahmen. Also es ist relativ einfach oder wäre relativ einfach, trotzdem eine Rechtsgrundlage dafür zu erlassen. Wir hätten uns da gerne ein lückenloses Verbot gewünscht für diese Form der Gesichtserkennung, weil wir sagen, das ist auch wieder ein unverhältnismäßiges Risiko, was damit einhergeht. Es ist ein Modus der Massenüberwachung, weil alle möglichen Leute damit erkannt werden können. Das ist wirklich, als würden wir alle permanent mit einem QR-Code auf der Stirn durch die Gegend laufen und könnten nichts mehr anonym machen. Und die Polizei durfte noch nie alles, was sie kann in einer demokratischen Gesellschaft. Es ist eben ganz wichtig, dass es Grenzen gibt, die eingehalten werden müssen. Und für uns ist das eben so eine klare Grenze, die erreicht ist, die aus unserer Sicht nie verhältnismäßig erfüllt sein kann, wenn alle Leute im öffentlichen Raum permanent überwacht werden können durch so ein KI-System.
Und das ist jetzt aber möglich nach den neuen Vorgaben?
Es ist möglich. Es ist keine direkte Rechtsgrundlage dafür.
Wir haben in unserem Podcast ja bereits gehört, dass die Polizei in Deutschland KI zum Beispiel einsetzt, um bei einer technischen Überwachung zum Beispiel von Wohnraum KI nutzt, um dann direkt zu transkribieren und wenn es in Fremdsprachen ist, auch direkt zu übersetzen zum Beispiel. Wir haben von KI-Tools gehört, die auf Dokumenten Stempel identifizieren und abgleichen können. Das klingt für mich als Beobachter erstmal nach relativ sinnvollen und irgendwie auch vergleichsweise harmlosen Einsatzfeldern von KI. Haben Sie das Gefühl, dass die Polizei in Deutschland insgesamt verantwortungsvoll mit dem Einsatz von KI umgeht?
Wir wollen überhaupt nicht den Einsatz von KI generell im Bereich der Polizeiarbeit verteufeln. Die Beispiele, die Sie genannt haben, das ist nicht per se schlecht, sie finden aber nebulös statt, sie sind zu intransparent, wir haben nicht genug Kenntnisse darüber. Das kommt ein bisschen daher, dass das manchmal alles so in einen Topf geschmissen wird, irgendwie KI kann irgendwie halt alles lösen und da mal konkret zu werden und dann auch konkrete Rechtsgrundlagen für jede Form der Datenverarbeitung zu schaffen, das ist eben oft eine Anforderung, ja auch aus dem Datenschutzrecht, das wäre eben total wichtig. Und wir fordern da eben viel, viel mehr Transparenz ein, gerade um auch dieses Vertrauen in die Polizeiarbeit ja zu stärken und zu schützen. Wir fordern auch ein KI-Transparenzregister für den öffentlichen Sektor.
Was würde so ein Register beinhalten?
Das wäre dann eine Datenbank. Stellen Sie sich einfach eine Webseite vor, wo dann zu jedem System, was in einer Behörde eingesetzt wird, ein paar grundlegende Basisinformationen drinstehen, ein Ansprechpartner, wo man Nachfragen stellen kann.
Wie blicken Sie auf andere rechtliche Vorgaben, was KI-Einsatz bei der Polizei angeht?
Wir kommen jetzt gerade aus der großen Diskussion um das Sicherheitspaket von letztem September. Da wurde eine neue Form der biometrischen Überwachung diskutiert, weil es nämlich am Schluss im Bundesrat dann in Teilen gekippt wurde. Da wollte unter Führung von Nancy Faeser eben die Bundesregierung eine Regelung einführen, dass Strafverfolgungsbehörden die Bilder zum Beispiel von Verdächtigen, von gesuchten Personen mit allen öffentlichen internetverfügbaren Daten abgleichen darf. Das wäre also so eine sogenannte Clearview AI-Regelung geworden, so eine Art Bildersuchmaschine für die Polizei. Am Schluss kam es jetzt nicht für die Strafverfolgung, sondern es wurde nur für das BAMF, für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die dort jetzt Asylsuchende mit dieser Hilfe identifizieren dürfen, wenn sie keinen Pass vorlegen können. Wir stehen aber klar in der Erwartung, dass das auch von der nächsten Bundesregierung wieder auf den Gesetzgebungstisch kommt.
Das heißt quasi ein KI-Tool, was, wenn ich ein Bild von Ihnen jetzt hätte, aber nicht weiß, wer Sie eigentlich wirklich sind, Sie erzählen mir der Herr Kilian Fied-Dittelmann von Algorithm Watch, aber eigentlich könnten Sie auch sonst wer sein. Und ich habe dieses Bild und gebe es ins Tool. Das Tool würde dann quasi sämtliche verfügbare Daten im Internet abgleichen und gucken, sind Sie jetzt der Kilian Fied-Dittelmann oder sind Sie vielleicht doch der Martin Mustermann? Das klingt ja eigentlich ganz sinnvoll, aber wo sehen Sie dann die Gefahr?
Die Gefahr ist die komplette Abschaffung von Anonymität. Also wenn ich alle Menschen bei allem, was sie tun, identifizieren kann, dann habe ich keine geschützten, anonymen Räume mehr. Und die brauchen wir aber als demokratische Gesellschaft, ist unsere Überzeugung. Das Beispiel, was immer angeführt wird, ist das von dem Ex-RAF-Mitglied Daniela Klette, die auf diesem Weg nach 20 Jahren gefunden wurde. Aber es kann eben alle möglichen Menschen treffen. Ich habe auch keine Kontrolle darüber, welcher Schnappschuss von mir irgendwo im Internet landet. Und das ist wirklich so eine Art Vorfeld. Grundrecht würde ich das vielleicht nennen. Dass man sagt, das ist einfach eine Vorbedingung, um sich frei entfalten zu können für ganz viele andere Grundrechte, um ungezwungen auf eine Demonstration gehen zu können, um ungezwungen in die Schwulenbar um die Ecke zu gehen.
Ich halte aber nochmal fest, das ist etwas, wo Sie sich für oder eher gegen einsetzen, was wir aber bislang in Deutschland noch nicht haben, allenfalls jetzt fürs BAMF, aber für die Sicherheitsbehörden eben nicht. Herr Fied-Dittelmann, vielen Dank für die Einschätzungen.
Das ist also unser kleiner Überblick zum Thema künstliche Intelligenz in der Polizeiarbeit. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, jederzeit gerne an unsere E-Mail-Adresse justizreporterinnen@swr.de. Philipp, hast du noch einen Podcast-Tipp?
Ja, von unseren Kolleginnen und Kollegen beim Deutschlandfunk. KI verstehen heißt der Podcast. Da geht es in jeder Folge um künstliche Intelligenz. Sehr ausführlich, sehr gut recherchiert und die beiden Hosts haben auch echt Ahnung. Also ich bin mir sicher, die haben schon mehr KI-Erfahrung als wir beiden auch gesammelt. Zumindest haben sie viel, viel mehr noch dazu recherchiert. Und in der Folge vom 2. November 2023, da geht es um das Thema, macht KI uns zum gläsernen Bürger? Da geht es auch viel um Polizeiarbeit und Behörden. Ich habe mir diese Folge angehört und kann sie wirklich sehr empfehlen. Sie ist schon etwas älter und damals gab es zum Beispiel noch nicht den AI Act der EU, aber trotzdem ist viel Grundlage da drin, viel Spannendes und ich kann empfehlen, sich die mal anzuhören und dann vielleicht auch noch an die eine oder andere Folge von KI verstehen. Wirklich ein gut gemachter Podcast, der sehr viel Tiefgang hat.
Jetzt sage ich erstmal danke euch fürs Zuhören und danke Philipp, dass du mit mir diesen Podcast gemacht hast.
Gerne, macht's gut.